Unverfroren fröhlich mit
Kleis.
Da sind wir wieder. Ostern ist geschafft.
Ja, es war ganz schön.
War ich schön hab, bei dir?
Ja, es war schön. Ich habe Ostern eigentlich vorwiegend in einer anderen Wohnung verbracht, getrennt von meinem Mann. Ich habe die Katze von der Tochter von der Freundin gesittet und habe dann da gewohnt, weil es immer schöner ist, wenn man der Katze nicht nur Futter reinwirft und gelegentlich das Klo sauber macht. Die werden dann, sonst werden die ein bisschen seltsam. Die pullern dann ins Bett und kratzen irgendwelche Risse in die Tapete. Und
also ist schon auch nicht so ein unkompliziertes Haustier, wie man erst mal denkt.
Nee, also ich finde aber auch, wenn man sich ein Tier anschafft, muss man sich auch drum kümmern und also auch für Gesellschaft sorgen.
Mögen Katzen denn per se Gesellschaft? Man sagt ja, die sind Einzelgänger.
Ja, aber ich glaube, die mögen gerne so dieses beruhigende Hintergrundgeräusch.
So, dass man weiß, es
da ist jemand und wenn ich,
für den Fall der Fälle.
Und wenn ich einen kleinen Appetit verspüre, habe ich jemanden, den ich anschreien kann.
Wahrscheinlich ist es ein ähnliches Gefühl bei Männern.
Wahrscheinlich.
Ich habe gerne eine Frau, wenn ich einen kleinen Hunger verspüre, ist jemand da.
Genau, ich kann sagen, ich kann Bedürfnisse äußern und sie sollen gefälligst sofort erfüllt werden.
Ja, das ist an sich ja eine ganz praktische Angelegenheit, muss man sagen.
Und dann war ich mal aushäusig, das ist ja auch mal die ganz schön zur Abwechslung. Die Wohnung liegt sehr gut, nämlich in der Nähe von der Bergerstraße, wo man sich ja rauf und runter durchessen kann.
Also du hast da nicht gekocht?
Nee, habe ich nicht. Ich wollte jetzt auch keinen großen Aufriss mit Spülen und nach passendem Geschirr suchen und so weiter. Ich habe mir da sehr guten Kaffee gemacht und habe eine halbe Tüte Gummibärchen gegessen, die da rumlag.
Ich bin komischerweise, wenn du mir sagst, möchtest du in meiner Wohnung auf meine Katze aufpassen, auf mein irgendwas, auf mein keine Ahnung. Also das würde ich wirklich nur machen, wenn ich jemanden sehr liebe.
Ich habe das schon, ich habe schon gelegentlich sowas gemacht. Ich war mal, ich glaube fast 10 Tage in München in einem wirklich schönen Haus bei einer Freundin. Da habe ich allerdings nicht nur auf die Katze aufgepasst, sondern auch auf die schon ein wenig demente Schwiegermutter.
Also du bist wirklich eine gute Freundin.
Ja, ich finde, das ist ja toll, wenn du da eine Bleibe hast und hast viel Zeit. Und
in der fremden Stadt, okay. Aber da, wo ich zu Hause bin, ich bin irgendwie, glaube ich, eine Heimschläferin.
Nee, ich schlafe gerne mal woanders.
Ja?
Und wenn man verheiratet ist, gibt sich ja die Gelegenheit nicht mehr so häufig, muss man schon andere Leute Katzen sitten, um in ein anderes Bett zu kommen, sozusagen.
Ja, das ist ja in meinem Wohnmodell anders, weil wir ja nebeneinander wohnen.
Ja,
das
stimmt.
Heißt, wollten wir in einem anderen Bett schlafen,
könnt ihr rübergehen.
Gäbe es jeden Abend die Gelegenheit zu sagen, heute macht mal jeder seins, heute schläft mal jeder in seinem.
Und was befremdet dich so, wenn du denkst, dass du jetzt in eine andere Wohnung gehst?
Also A, habe ich immer das Gefühl, ich falle garantiert über den Teppich und reiße noch die teuerste Schale im ganzen Ding runter. Oder ich, keine Ahnung, oder die Duschwand geht kaputt, weil ich drin dusche. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nicht nur das, vielleicht ist es irgendwie so, zu Hause ist zu Hause, da bin ich...
Ich kann ja dann immer, ich gehe ja wieder zurück, ist ja auch schön dann. Aber, also ich habe keine Sorge, dass ich jetzt groß was kaputt mache, weil ich habe ja auch nichts groß was angefasst. Ich hätte höchstens den Fernseher aus Versehen umprogrammieren können, aber gut.
Ja, das ist ja
auch nicht, das ist auch nicht passiert.
Nein, das ist ja auch am Ende auch egal, kann man sagen.
Und insofern, eigentlich ein schönes Ostern. Natürlich haben wir bei meinem Vater gekocht. Meine Schwester hat ein fantastisches Osumbuko gemacht. Und der Mann und ich waren im Theater und zweimal schwimmen.
Also ihr wart richtig aktiv.
Ja, wir haben ein bisschen was gemacht. Aber ich habe nicht gearbeitet.
Ich habe so ein bisschen Familie gemacht, weil viel Familie war in Urlaub. Und hat auch meine Mutter mitgenommen. Meine Schwestern haben meine Mutter mitgenommen, um sie in ihrer fassungslosen Trauer irgendwie ein bisschen abzulenken. Was, glaube ich, eine gute Idee war. Also war ich hier sozusagen mit den Resten, die habe ich dann bespaßt. Und dann waren wir bei der Verwandtschaft vom Mann, weil da auch noch ein Geburtstag war. Und dann war ich irgendwie aber Montag, ich hab Kuchen gebacken, mehrere Kuchen und so weiter und so weiter. Und Montag war ich so, ja, erschöpft wäre eigentlich ein zu großes Wort. Aber ich hatte auch so das Gefühl, mein Geselligkeitsbedürfnis ist sehr gering. Also ich hatte überhaupt keine Lust, jemanden zu treffen. Und der Liebste hat gearbeitet den ganzen Montag und ich habe den ganzen Montag gelegen. Und zwar auf der Couch und habe gelesen.
Dafür sind Feiertage ja eigentlich da. Da gibt es wahrscheinlich eine Verordnung.
Ja, ob man das schon als Feier nennen kann, aber...
Nee, Feiertage sind ja zum Ausruhen, zum Regenerieren und so. Dann hast du ja alles richtig gemacht.
Das habe ich richtig gemacht. Ich habe... ein älteres Buch vom Meyerhoff gelesen.
Ja, kenne ich.
Den lese ich ja sehr gerne, den Meyerhoff. Finde, der schreibt schön. Der ist ja auch Schauspieler. Mhm. Und der schreibt darüber, wie er, also er bekommt einen kleinen Schlaganfall.
Was ja wirklich passiert ist.
Was wirklich passiert ist und wie er das so erlebt. Also von dem Moment, als er diesen Schlaganfall hat, wie sich das anfühlt. Mhm. Dann im Krankenwagen, im Krankenhaus, so diese Mitpatienten auf der Intensivstation. Und dann immer so Rückblenden, die er nachts macht zu irgendwelchen Reisen oder so, weil er, glaube ich, einfach sich ablenken will von all dem, was da auf dieser Intensivstation so ist. An Geräuschen, an
auch sehr beunruhigend.
Gerüchen, an was auch immer. Ja, ja, absolut beunruhigend. Mhm. Also das habe ich gelesen, da bin ich noch nicht ganz durch. Ich aber das hat mir Spaß gemacht.
Ich habe das angefangen, was er danach geschrieben hat, wie er quasi einfach in Berlin so richtig nicht mehr auf die Füße kommt, etwas den Lebensmut verloren hat und dann zu seiner Mutter geht, die um sich zu regenerieren, um auch wieder ins Schreiben zu kommen und so weiter. Und diese Mutter ist ja eine unglaublich tolle Figur oder Frau, die gibt's ja in Wirklichkeit, die wahnsinnig agil ist, unheimlich tough, ja? Und sehr zupackend und ihn ja dann auch wieder einordnen. Ich finde auch, also ich hatte das Buch gelesen, er ist ja in der Psychiatrie aufgewachsen, weil sein Vater da Arzt war. Das ist der
war Psychiater, der
genau.
Vater, ja.
Da bin ich nicht so reingekommen, das habe ich nicht fertig gelesen. Alle haben gesagt, das wäre so toll und so lustig. Das fand ich jetzt, also es ist so, wie man sagt, nicht an mich gegangen. Aber das jetzt mit der Mutter, das finde ich schön, weil mir die Mutter auch so gut gefällt und weil er wirklich gut schreiben kann.
Erstaunlicherweise, ich habe den gegoogelt, weil ich den ja auch so, ich finde den ja hübsch. Ich weiß, du findest ihn nicht so hübsch.
Nee, nicht so mein Beuteschema.
Ja, ich finde ihn wirklich hübsch. Und dann habe ich ihn gegoogelt und dann habe ich so einen Ausschnitt gesehen aus einer Talkshow. Da redet er eben über seine Mutter und über dieses Buch. Mhm. Und wieso seine Mutter, was seine Mutter so gesagt hat. Mhm. Und da waren die Kommentare dazu. Du merkst du gar nicht, du hast eine toxische Mutter.
Oh, schrecklich.
Dieses narzisstische Wesen, das dich großgezogen hat, wo man so denkt, sag mal, wie ticken diese
Leute
da draußen?
Kleine Hobbytherapeuten oder Analytiker, ja nicht mal Hobbytherapeuten, sondern gleich Analytiker, gleich ganz oben eingestiegen.
Ja, und vor allem könnt ihr euch nicht um euren eigenen Kram kümmern, müsst ihr auch jemandem, der anscheinend seine Mutter sehr liebt und sehr
bewundert.
Happy mit ihr ist und zu ihr fährt, um irgendwie gesund zu werden, müsst ihr dem sagen, dass seine Mutter eine toxische Person ist? Ja. Also wer seid ihr eigentlich da draußen?
Ist auch eine Art Machtergreifung, würde ich sagen.
Ja.
Die Deutungshoheit über fremder Leute Beziehungen, mit denen man ja eigentlich gar nichts zu tun hat, mit denen man nicht mal einen Kaffee getrunken hat, schon zu wissen, wie es da abgeht in der Familie.
Das hat auch sowas Pathologisierendes.
Genau.
Also man kann nicht mehr sagen, die Mutter ist irgendwie liebevoll, warmherzig, patent oder eher robust. Es gibt auch Leute, die sind eher robust und es gibt auch viele da draußen, denen würde eine gewisse Robustheit vielleicht auch nicht schaden.
Ja.
Also, dass mal jemand im Umgang auch sagt, hör mal, jetzt ist gut.
Jetzt reiß dich mal am Riemen.
Ja, genau. Reiß dich mal am Riemen.
Man möchte auch manchmal auch nur hören, so schlimm ist es gar nicht. Ich finde es auch furchtbar, dass es immer noch schlimmer gemacht wird. Wo man denkt, es ist jetzt eine schwierige Beziehung oder eine schwierige Situation und dann kommt jemand und analysiert da eine Vollkatastrophe rein, die eigentlich nur noch mit professioneller Hilfe, wenn überhaupt, aufzulösen ist. Das macht einen auch ein bisschen mürbe, weil man ja auch suggeriert bekommt, das schaffst du nicht alleine. Also da muss die Fachkraft dran.
Ja, aber auch heute, wenn Leute sich trennen, heißt es nicht, es hat nicht funktioniert oder wir haben uns nicht verstanden oder mich nervt das und das, sondern die anderen sind dann immer gleich entweder toxisch
oder traumatisiert.
Dann, genau, Traumata werden auch heraufbeschworen in allen Bereichen. Und dann das ist eine narzisstische Persönlichkeit, mit denen kann man nicht zurechtkommen und so weiter und so weiter. Also vielleicht muss man manchmal eine Nummer kleiner.
Man muss mal fragen, wo hast du eigentlich studiert?
Ja, und manchmal ist jemand auch einfach nur ein Arsch.
Genau.
Der ist noch nicht mal ein Narzisst.
Oder hatte mal einen schlechten Tag. Man kann auch einfach mal einen schlechten Tag haben und was Blödes gesagt haben, ohne dass man dann an den Pranger steht, an den Psychopranger genagelt
absolut.
Wird.
Wir haben ein schönes Spiel gemacht. Ach so, bevor du deinen anderen Buchtipp sagst. Ja doch, sag erst den
ich
anderen
erst
Buchtipp,
den anderen
wo wir
Buchtipp.
Jetzt bei den Büchern sind.
Ich habe nämlich ein sehr tolles Buch gelesen von Regina Denk. Die hat das geschrieben, das heißt die Schwarzgeherin. Schwarzgeherin bedeutet, ein Schwarzgeher ist ein Wilderer, also der quasi jetzt sich da draußen im Wald herumtreibt und Tiere erschießt, aber führt meistens ja quasi für das eigene Auskommen. Jedenfalls ist das so Ende des 19. Jahrhunderts in den Tiroler Alpen, da spielt das Buch. Und es geht im Grunde darum, wie Frauen in dieser Zeit auch in diesen dörflichen Gemeinschaften gelebt haben, wie hart das Leben war und wie wenig die zu Kamellen hatten und was man denen abverlangt hat. Und die Heldin, die sagt irgendwann mal nicht mehr mit mir und geht in die Wälder und führt dann quasi ihr eigenes Leben. Das hat natürlich seinen Preis. Und was mir ganz gut gefallen hat, dass das Buch ist natürlich so eine, auch wie so eine Art Heimatroman, aber es ist überhaupt nicht so emotionalisiert und hochtourig, sondern
die sind ja oft so ein bisschen kitschig.
Genau, und es ist viel, also es ist eigentlich ganz nüchtern, ganz sachlich, ganz, sagen wir mal, bodenständig und es ist wirklich toll geschrieben. Also ich bin sehr beeindruckt von Regina Denk. Das Buch ist erschienen bei Drömer, falls jemand nachlesen möchte.
Bei unserem Verlag.
Bei unserem Verlag. Hat aber damit nichts zu tun. Es hätte mir auch so gut gefallen.
Egal, wo es erschienen wäre. Genau. Aber manchmal ist es halt nun mal der eigene Verlag. Apropos eigener Verlag, eigenes Buch.
Ah, stimmt.
Gute Nachrichten.
Fantastische Nachrichten.
Also, erste Woche. Älter werden ist wie jung sein, nur krasser. Platz 10. Zweite Woche, Platz 8. Da denkt man schon, okay, der Zenit ist erreicht.
Genau, besser wird's nicht.
Jetzt geht es wieder runter. Mhm. Also weil man ja auch schon anfängt so zu denken. Und nein, ab nächster Woche, also ab Samstag, steht es auf Platz 4.
Ja, wir sind
also in Ekstase.
In Ekstase, genau.
In Ekstase. Ja. Würde ich Alkohol trinken, würde ich sehr viel darauf trinken.
Ich trinke eins für dich mit.
Ich werde sehr viel darauf essen. Ja, wir machen einen Wochenendausflug und da werde ich sehr viel darauf essen.
Genau, und ich werde deine Getränke für dich mittrinken. Einer muss es machen.
Ja, ja, das klingt mir nach einer vernünftigen Lösung, ja, muss ich auch sagen.
Du isst mein Essen, ich trinke dein Alkohol. Ja.
Gründonnerstag waren wir eingeladen. Es war eine reine Frauenrunde, bis auf meinen Liebsten. Also 4 Frauen und er. Mhm. Und es war ein fantastisches Essen. Es war so gutes Essen, dass man denkt, nein, ich kann diese Frau nicht einladen.
Ja, das kenne ich. Weil deswegen machen wir so wenig.
Ich kann das um Gottes Willen und so. Dabei ist das natürlich, ich weiß, dass das Quatsch ist. Also die freut sich ja auch über eine Einladung.
Ja, aber man
und es ist ja kein Wettkochen.
Ja, aber man ist trotzdem ein bisschen gedeckelt irgendwie, weil man denkt, da braucht man gar nicht erst aufzustehen, das ist so weit entfernt von meinen eigenen Fähigkeiten.
Und es war Gründonnerstag und es war auch noch farblich.
Also
erst gab es asiatischen Gurkensalat, dann gab es eine sehr, sehr feine Erbsensuppe mit Stremellachs und dann gab es, der nächste Gang war nicht grün, dann gab es Chicorée auf Kartoffelbrei, also gebratener Chicorée auf Kartoffelbrei mit Blauschimmelkäse, den habe ich dann weggelassen, weil das ist nicht meins.
Ist auch nicht.
Aber und Rosinen. Es war aber super. Super lecker, ohne den Blauschimmelkäse für mich. Und dann gab es so kleine Zitronentartlets. Die sahen aus, also da kann sich jeder Konditor aber warm anziehen. Ja. Also wirklich perfekt. Ich habe gesagt, gib es einfach zu, du hast sie gekauft und so. Aber sie waren nicht gekauft.
Sie wollte nicht zugeben.
Nein, sie wollte nicht gestehen. Und dann hatten wir so einen schönen Abend. Es gibt ja manchmal so Abende, die sind einfach schön. Und dann haben wir was gemacht und zwar haben wir, das hatte ich in einem Roman gelesen, der mir sonst nur so mittel gefallen hat, aber da hat die Heldin, die Romanheldin, hat alle ihre Freunde, ihren Mann, alle mit Adjektiven ausgestattet. Und sie hat sich immer nur, man durfte nur 3 nehmen in diesem Buch. Und das habe ich quasi übernommen und habe gesagt, wenn ihr euch selbst charakterisieren würdet und ihr hättet nur 3 Adjektive zur Verfügung, wie würdet ihr euch charakterisieren? Was wäre das, wo ihr glaubt, das ist, sind die Beherrschenden? Und dann umgekehrt, was denken eigentlich die anderen? Und da gibt es ja oft eklatante Unterschiede.
Obwohl man schon so das Bedürfnis hat, das ein bisschen anzugleichen, oder?
Ich glaube schon. Also man will schon sowas machen, wo die anderen sagen, genau.
Ja.
Genau
ja,
das genau. bist du. Aber man möchte natürlich auch, also natürlich haben wir nichts Böses genommen. Man möchte natürlich hübsche Sachen. Und oft sieht man sich ja doch selbst durch so ein, ich will nicht sagen rosa Brille, aber oder auf der anderen Seite sehr kritisch. Die eine Freundin, die ich als warmherzig und so hilfsbereit einordnen würde, die hat sich dann selbst als patent und zuverlässig. Mhm.
Als hätte sie einen Dienstleister, als wäre es ein Dienstleistungsunternehmen.
Als wäre sie gar kein Mensch. Also das war so sehr nützlich, also viel zu wenig emotional.
Mhm. Was sie so ist.
Ja, finde ich schon, dass sie das ist. Aber wie gesagt, vielleicht sieht man sich selber auch nicht so. Aber es war wirklich ein interessantes, ich will nicht sagen Partyspiel, also für eine Riesenrunde ist es nichts. Aber so für eine kleine Runde hat man mal richtig was, wo man so drüber nachdenken kann.
Ich war schon länger her mal auf einer Party, da ist das Spiel so ausgeufert, dass man eigentlich gar nichts anderes mehr gemacht hat an dem Abend. Da sollte man nämlich, auch um quasi eine Erinnerung zu schaffen, es war ja ein Geburtstag, für diesen Anlass sollte jeder die 5 Bücher, die 5 Musikstücke und die 5 Filme nennen, die quasi so lebensverändernd waren, weißt du? So.
Und das finde ich aber auch eine Herausforderung.
Genau.
Und weil man will ja auch ein bisschen, das ist ja auch Eindrucksmanagement, man will ja nicht sagen, mein Leben hat geprägt,
und dann
aber.
Was da ganz entlarvend war, die meisten hatten, was du sagst, so Schaulaufen, also was um so sozusagen, dass sie quasi das Hochfeuilleton auch mühelos bestücken könnten. Und dann waren die netten Leute, die gesagt haben, bei mir war es Hanni und Nanni und Kabesse so, also eigentlich wirklich, wie es sein sollte. Und das Lustige war, daraus wurde am Schluss so eine Liste erstellt, die kam dann ins Internet auf eine Seite, auf die nur die Gäste Zugang hatten. Und da haben manche noch, also die mit dem hohen Anspruch, die haben noch Wochen später, haben die dem Verwalter der Seite geschrieben, könnte ich bitte noch das Buch gegen das andere Buch tauschen, als wäre das irgend so
eine... Ich hatte einen Sartre, aber ich glaube...
Ich nehme einen Voltaire oder einen Kant oder irgendwie sowas. Das war wirklich auch sehr entlarvend. Man hat am Ende gedacht, nee, mit denen möchte ich eigentlich nicht mehr feiern, diesen...
Ja. Hm. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man sich selbst so...
wahnsinnig ernst.
Ja, ernst nimmt und auch so wichtig nimmt.
Yeah, genau.
Also, dass man denkt, man ist so bedeutungsvoll. Dabei ist ja niemand
spielt
so bedeutungsvoll.
Keine Rolle.
Obwohl, für viele bedeutungsvoll war der Papst.
Ja.
Fällt der Ostermontag, kriegt der einfach einen Schlag. Sonntag war noch der Wenz da.
Mhm. Vielleicht hat das ursächlich was miteinander zu tun. Vielleicht war das einfach zu viel Stress. Eigentlich wollte er ihn ja nicht empfangen, hieß es ja erst. Ne?
Ja gut, hat er aber dann doch. Mhm.
Vielleicht war das der Todesstoß. Ich will nichts in die Welt setzen. Aber
nein.
Aber es hat mich ein bisschen... Ich habe vor einer Weile mal eine Serie gesehen, da kam eine Katze in einem Altenheim immer zu den Leuten, die bald sterben würden. Weißt du, vielleicht ist
das
Mensch ja auch
Tier
so...
Das macht das Tier aber auch nicht so beliebt.
Nee, alle hatten schon ein bisschen... War mal ein sehr süßes Tier, sind wir wieder bei Katzen. Naja, aber ich finde komisch, dass der Papst jetzt so... Dass die Leiche so ausgestellt wird. Ich finde, das hat was unheimlich beschämend.
Aber das ist doch immer.
Ja, aber diesmal finde ich, weil das Internet jetzt noch ein bisschen weiter ist, weiß nicht, wann ist denn der letzte Papst? 8 Jahre oder so? Also ich kann mich nicht erinnern, dass der letzte Papst auch so ausgestellt wurde.
Doch, ich glaube, die werden immer so hingelegt.
Aber vielleicht nicht so schnell und nicht so radikal. Also ich habe heute Morgen den Computer angeschaltet und sofort lag die Leiche quasi vor mir. Also ich fand es ein bisschen
Ich fand es auch
bedrückend.
Komisch, weil ich habe die Hände ganz nah gesehen.
Mhm.
Und dann ist man sofort, obwohl es ja so profan ist, guckt man sich diese Fingernägel an und denkt, hätte die keiner so ein bisschen noch sauber machen?
Genau,
so.
Genau.
Und dann denkt man, ja Gott, das ist der Papst, was rede ich denn? Oder also, was denke ich denn? Aber ich muss sagen, mein Verhältnis zum Papst ist auch...
Neutral.
Total. Also das ist für mich... Ein Vertreter der Kirche, bumm, fertig.
Ja, aber
und ich bin kein Mitglied der Kirche.
Nee, aber er hat ja eine große Macht auf viele Menschen weltweit, oder großen Einfluss. Und den hat er ja quasi im Rahmen seiner Religion, seiner Möglichkeiten, eigentlich finde ich jetzt zuletzt auch mit seinen Mahnungen, was den Krieg anbelangt, auch in Nahost sehr gut genutzt. Ja,
also ich finde, da ist noch Luft nach oben, was homosexuelle Paare angeht,
klar,
was
klar.
Abtreibung
Sag
angeht,
ja im Rahmen.
Was Frauen angeht. Im Rahmen.
Im Rahmen, genau.
Im Rahmen kann man sagen.
Mhm.
Okay. Immerhin.
Und es ist ja noch was passiert, ein Ereignis von Weltrang.
Direkt nach dem Papsttod, meinst du?
Ja, direkt nach dem Papsttod kam die Meldung, dass das Ehepaar Wulff
sich mal wieder trennt.
Genau. Zum dritten Mal.
Zum dritten Mal.
Ist es denn zum vierten Mal? Sie sind zusammen?
Nein, sie sind...
Haben sich nach der ersten getrennt, nach der zweiten getrennt und trennen sich jetzt nach der dritten. Also sie haben sich zum dritten Mal getrennt, nachdem sie jetzt dreimal geheiratet hatten. Was, finde ich, ist, wie heißt es, der Sieg der Hoffnung über die Vernunft gewesen?
Oh.
Ja, schön, ne?
Ja, ich muss sagen, es gab einen riesen Schub an Häme, an blöden Bemerkungen, an all diesen Sachen. Was so ungefähr, Wulf wäre ja kein Mann, quasi enteiert und er solle doch auch mal fremdgehen, hat irgendeine Kolumnistin empfohlen. Das könne man ja kaum mit anschauen. Und dann habe ich so gedacht, man könnte es natürlich auch andersrum sehen und sagen, der liebt die so, so, so sehr und will diesen Glauben an diese Liebe einfach nicht aufgeben und denkt, einmal gescheitert, okay, zweimal gescheitert, okay.
Aber jetzt, alle guten Dinge sind drei.
Alle guten Dinge sind drei, beim dritten Mal wird es funktionieren. Und jetzt hat sie wieder 9. Ja. Also sie hat in der Akquise anscheinend kein Problem. Sie hat immer relativ schnell wieder 9.
Vielleicht ist sie, also ich, vielleicht hat sie ihn ja auch wahnsinnig geliebt. Vielleicht vermisst sie den Anfang, weißt du, diese Aufregung und so weiter. Ich meine, man könnte ihr sagen, dass sie, was sie ja jetzt mittlerweile wissen müsste, dass sich sie ja irgendwann immer in dem, im Alltag verleppert. Aber ich würde jetzt auch nicht unterstellen, dass sie da irgendein Kalkül hatte oder so.
Ja, also man könnte ja auch sagen, sie war ja schon mal verheiratet, sie weiß es. Aber es gibt ja auch sowas wie du hast ja vorhin gesagt, Hoffnung. Sagen wir mal, er hat irgendwas, was sie stört, wäre ja auch möglich.
So. Und das kennt man ja aus der eigenen Beziehung, hoch und heilige Versprechen, dass sich das aber sowas von pronto ändern wird.
Nach der ersten Ehe sagt er, das wird nie mehr vorkommen und wir lieben uns doch und so weiter und so weiter und alles wird doch wunderbar und ich werde darauf achten. Dann passiert es wieder und sie sagt, nee, jetzt habe ich aber die Faxen dick. Und beim dritten Mal sagt er, ich schwör's, alle guten Dinge sind drei, bitte. So, könnte sein, weiß man nicht. Aber das ist ja alles spekulativ. Aber ich muss sagen, diese Häme, diese Assoziation von dieser beständigen, großen, großen Liebe zu, du bist ein unmännliches Weichei, ist irgendwie doof.
Ich finde, ja, und ich finde
es auch. Was wollen wir denn? Einen, der sofort sagt, pah!
Ja. Also ich finde auch, dass von Frauen das oft kommt, dass die Männer irgendwie, um es auf Deutsch zu sagen, ein Arschloch sein müssen, um ein richtiger Mann zu sein, finde ich auch immer ein schwieriges Konzept. Weißt du,
das ein ganz schwieriges Konzept. Das beinhaltet aber auch so ein bisschen was, ich habe das Krankenschwester oder das Erziehungsgehen oder bei mir wird alles fantastisch werden.
Ja. Ich bändige das Raubtier.
Genau, ich bändige das Raubtier. Alle vor mir haben es nicht geschafft. Und ein bisschen Arschloch ist auch aufregend. Ist ein bisschen Hauer auch schön?
Ja.
Oder ein bisschen beleidigt werden?
Ignoranz, Kaltschnäuzigkeit, Unfreundlichkeit.
Lieblosigkeit. Ja. Ist das schön?
Ja, toll.
Ja. Also das Konzept muss ich auch sagen, da bin ich keine Anhängerin. Ich halte ja ungefragt gerne Plädoyers für nette Männer. Und ich finde, das ist eine so gering geschätzte Größe. Und ich glaube zum Beispiel, bei allem, was der Wulf da getan hat oder nicht getan hat, der ist bestimmt ein netter Mann.
Ja. Ja.
Und diese Beständigkeit imponiert mir auf eine Art auch.
Dieses unbeirrt einfach weiter freundlich sein.
Ja. Das und dieses unbeirrt sagen, das ist die Frau meines Lebens und wenn sie es nicht kapiert, vielleicht beim 5.6. Und da stand auch unter einem Artikel von so einer Kolumnistin, erspart uns das in Zukunft, wo ich denke, dann guck doch nicht
guck
hin.
Halt weg. Guck halt weg.
Es geht dich doch ein Scheiß an, was zwei Erwachsene machen. Ist es jetzt besser, bei jeder Ehe eine andere zu heiraten? Also ist 5-mal heiraten vom Schröder, ist das jetzt per se männlicher, besser?
Ist wahrscheinlich auch nachhaltiger, immer die gleiche Person zu heiraten. Du kannst auf die gleiche Hochzeitsliste zurückgreifen.
Heiratest du immer am selben Tag, damit du dann immer am selben Tag Hochzeitstag hast, damit du das nie vergisst?
Für meinen Mann wäre es gut.
Für die meisten Männer wäre es wahrscheinlich gut.
Ich habe es jetzt gerade mit Ach und Krach geschafft, dass er sich den einen Hochzeitstag merkt. Und zwar, indem ich verschiedene Passwörter mit dem Datum versehen habe. Natürlich nicht nur mit dem Datum, falls jemand googelt, sondern noch mit Sonderzeichen, 15-stellige. Da drin immer auch das Hochzeitsdatum. Das hat funktioniert. Also in 16 Jahren hat es jetzt geklappt. Er kennt das Datum. Jetzt könnte ich natürlich nochmal so viel Zeit darauf verwenden, die Verwendung des Tages nahezubringen. Weißt du, so romantische Essen mit Kerzenschein und große Geschenke und so. Aber ich weiß nicht, ob mir dazu nicht die Kraft fehlt.
Ja, das verstehe ich. Aber wahrscheinlich wäre ein Christian Wulff, der so liebt, auch in der Lage, dreimal Hochzeitszeit sich zu merken. Und vielleicht auch noch die Trennungstage.
Sie könnte sich tätowieren. Sie hatte ja schon ein paar Tattoos oder
Ja, und jetzt kam so ein Kommentar, jetzt hätte sie einen richtigen Mann, weil jetzt hat sie irgendeinen Bodyguard.
Ja, toll.
Der war mal Bodyguard von Heidi Klum. Gut, der kann da bestimmt ein paar schöne Geschichtchen erzählen, aber ob das alleine
ausreicht?
weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich kenne den nicht, ich kenne sie nicht. Ich glaube, die hat auch, also die kriegt jetzt, geht sie quasi wie das Luder vom Dienst. Mhm. Dabei ist es ja auch nicht so, dass sie innerhalb von einem halben Jahr 3 Leute hätte.
Ja,
das ist ja nicht wie bei diesen ganzen Influencer-Geschichten, die man auf Instagram sieht. Der hat mit der und mit der.
Love Island, das sind ja mittlerweile Stammbäume wie von Fürstenhäusern. Weißt du so, ja. Wer da mit wem schon mal was hatte und dann getrennt ist und dann wieder in dieses Dings.
Aber da hatte eigentlich, muss man sagen, jeder schon mal was mit jeder.
Ja, ja.
Also so, die Frauen untereinander meistens nicht.
Mhm. Auch interessant.
So viel Ordnung ist schon noch bei Love Island quasi, aber der Rest.
Also wenn ich das manchmal so erklärt bekomme in irgendwelchen, weiß ich nicht, Portalen, wenn man im Netz eigentlich nur seine E-Mails lesen will, da bin ich schon nach 3 Zeilen bin ich schon durch. Da verwirren sich schon meine Sinne, weil ich die einen so wenig kenne wie die anderen.
Aber man muss sagen, die sehen ja auch alle relativ ähnlich aus.
Ja, ja.
Die sind eine Altersklasse und die haben einen Schönheitsbegriff. Mhm. Das heißt, die haben alle Riesenmünder, alle Riesenbrüste.
Mhm.
Ja, gut. Und sie sind alle tätowiert. Genau. Das sind quasi die Merkmale, die gemeinsam sind.
Die müssen
sind.
Wahrscheinlich, wie bei den Pinguinen, müssen die singen.
Damit man sie unterscheidet.
Genau. Das ist doch lustig. Also die Pinguine singen sich ja was vor, damit quasi Männchen und Frauchen, Weibchen.
Ja, ja. Haben die alle so unterschiedliche Organe?
Anscheinend.
Ich bin froh, dass wir uns nichts vorsingen müssen.
Ja, mein Mann ist auch froh, dass ich ihm nichts vorsingen muss.
Also insofern.
Da sind meine Kapazitäten sehr übersichtlich.
Ja, nee, das wollen wir nicht. Und ansonsten steht das Wochenende jetzt schon fast vor der Tür.
Mhm.
Und wir fahren nach Hamburg.
Ja, wir gucken uns eine Ausstellung an mit dem verheißungsvollen Namen Glitzer.
Glitzer.
Glitzer. Wir lassen es mal richtig glitzern.
Ja, aufs Alter soll noch ein bisschen Paillettenregen so weiter herabfallen.
Ja.
Also da freuen wir uns drauf und werden wir euch nächste Woche berichten. Und wir treffen Freundinnen, wir fahren mit Freundinnen. Mhm. Also es ist eine größere Sache.
Eine große Sache, genau.
Und gestern ist eine Freundin zum Interrail-Trip aufgebrochen.
Ja, und die hatte noch guten Mut.
Schon bis München ist sie noch mit dem Zug gekommen und dann wollte sie weiterfahren nach Italien und da war irgendwas gesperrt, irgendeine Bombenturm.
Es wurde eine Fliegerbombe an der Strecke gefunden, was natürlich darauf hinausläuft, dass man nicht einfach auf den nächsten Zug warten kann, sondern wahrscheinlich.
Und die ist dann mit dem Bus.
Genau.
Als sie mir schrieb, war sie schon 5 Stunden im Bus und war schon, glaube ich, maximal genervt.
Aber mein Vater hat mir...
Aber gut. Ach, da ist der kleine Streusel.
Erzähl ich dir die Geschichte das nächste Mal.
Ja, was der Papa gesagt hat.
Genau.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Eine ganz gute Zeit.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.